Freitag, 27. Februar, die Themen des Tages aus dem Bildpolitik Newsroom.
Von daher sind die Mieterinnen und Mieter im Zweifel, wenn der Hausbesitzer oder die Hausverwaltung sich da ein bisschen blöd anstellt, dann sind die Gelackmeierten.
Die Bundesregierung schafft Habecks umstrittenes Heizungsgesetz ab. Erste Reaktion: Aufatmen, ein warmes Frühlings- und Freiheitsgefühl. Zweite Reaktion: Ja, aber was bedeutet das jetzt eigentlich? Wird Heizen billiger oder teurer? Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen kritisiert neue Unsicherheiten. Fragen wir also, was bedeutet das? Und das kann uns kaum einer besser erklären als Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur des unabhängigen Geldratgebers Finanztipp. Ist das eine gute Nachricht oder eine schlechte, Herr Tenhagen?
Also es ist eigentlich eine schlechte Nachricht. Aber nicht für diejenigen, die eine neue Heizung einbauen wollen, sowieso. Weil die meisten von denen, die heute eine neue Heizung einbauen, bauen eine Wärmepumpe ein, weil sich das rechnet und weil das günstig ist. Die Industrie hat erstmal sehr geschluckt und nachdem Jens Spahn dann im Fernsehen gesagt hat, die Förderung bleibt wie bisher, genau wie bisher, hat die Industrie gesagt, super, dann können wir ja weitermachen, dann können wir auch den Kunden, die eine Wärmepumpe oder eine neue Heizung kaufen wollen, weiterhin diese Förderung versprechen. Also für die ist das nicht so ein Problem. Für diejenigen, die noch nicht so genau wissen und vor allen Dingen für alle Mieter, kann das schon problematisch werden.
Also die große Frage ist ja, wird das Heizen jetzt billiger oder teurer? Also Vorgabe ist ja, dass dann ab, ich glaube 2029, ein gewisser Anteil an sogenanntem Grüngas, also Biogas, beigewischt werden muss. Da weiß man überhaupt nicht, wie hoch sind da die Preise für dieses Biogas? Wird das eher teurer? Im Moment sieht es ja so aus, als wenn es davon gar nicht genug gäbe. Das heißt, das spricht eher für teurere Preise.
Naja, für diejenigen, die sich jetzt so eine Wärmepumpe einbauen, die haben ja das Problem nicht. Die kriegen die Förderung und können billig heizen.
Für diejenigen, Gott sei Dank, jetzt
will ich keine nicht, Wärmepumpe. Genau. Genau, will ich nicht, weil die haben ja immer gesagt, ist doof und ich baue jetzt noch mal eine Gasheizung ein, eine neue oder sogar eine Ölheizung. Diejenigen, die werden sich auf höhere Kosten einstellen müssen. Da soll man sich nichts vormachen. Also dieses Biogas und auch Bioöl, das wird deutlich teurer werden. Und das ist ja eine Treppe, heißt es. Das heißt, ich fange am Anfang mit 10% an und muss dann immer noch mehr davon nutzen. Also noch mehr von dem teuren Anteil. Das wird die Preise wahrscheinlich substanziell erhöhen. Und dann gibt es immer noch die Frage, wie ist das eigentlich mit dem Gasnetz? Also die Stadt Mannheim hat das schon angekündigt, sie schaltet das Gasnetz ab. Es gibt auch andere Kommunen, die sich überlegt haben, wenn man Fernwärme macht oder so, dann braucht man das Gasnetz in der Form gar nicht mehr oder wir nutzen das nur noch für Wasserstoff. Dann stehen die Endkunden so ein bisschen blöd da. Also ich würde das Risiko einer Öl- oder Gasheizung nach diesem Gesetzentwurf oder nach den Eckpunkten nicht eingehen. Und das können aber die Leute selber entscheiden. Hausbesitzer und Besitzerinnen können das selber entscheiden, ob sie das Risiko eingehen wollen. Ich würde es nicht eingehen. Nochmal, das große Problem sind die Mieterinnen und Mieter.
Also wollte ich gerade fragen, was bedeutet das für Mieterinnen und
Mieter? Naja, die Hausverwaltung oder der Hausbesitzer kann ja die Heizungskosten komplett auf die Mieter umlegen. Wenn der sich jetzt nicht kümmert und sagt, für mich ist erstmal billiger, eine neue Öl- oder Gasheizung da einzubauen und dann gehen die Kosten für den Brennstoff durch die Decke. Den Kosten für den Brennstoff, den bezahlen die Mieterinnen und Mieter. Das muss den nicht beschäftigen. Das beschäftigt ihn erst, wenn Mieterinnen und Mieter aus seinem Haus flüchten, weil es absolut nicht mehr bezahlbar ist. Aber das dauert ja immer eine Weile, bis das soweit ist. Also von daher sind die Mieterinnen und Mieter im Zweifel, wenn der Hausbesitzer oder die Hausverwaltung sich da ein bisschen blöd anstellt, dann sind die Gelackmeierten. Und witzigerweise wollen wir dafür jetzt mehr Bürokratie einfordern. Also in dem Positionspapier der CDU oder der Union und der SPD steht, also bei den Mietern müsste schon geguckt werden, dass das nicht überbordend ist und dass die Mieter dabei nicht ausgenommen werden, weil die Vermieter falsche Entscheidungen treffen. Also Entbürokratisierung sieht ein bisschen anders aus.
Könnte ja auch sein, dass das ganze neue Gesetz, das verabschiedet werden soll, gegen EU-Vorgaben verstößt und dann wieder gekippt wird.
Nicht nur das, es könnte auch sein, dass es die Klimavorgaben, die wir schon haben, vom Verfassungsgericht nicht einhält und auch deswegen gekippt wird. Also da sind sehr, sehr viele Unwägbarkeiten drin. Es ist tatsächlich für diejenigen, die sowieso geplant haben, eine neue Heizung zu machen und eine Wärmepumpe oder Holzpellet oder sowas zu machen, für die ist es eigentlich egal, wenn die Förderung so bleibt. Für alle anderen ist mehr Unsicherheit, da hat Frau Schnitzler, glaube ich, recht.
Also, wenn ich Sie richtig verstehe, plädieren Sie dafür oder würden raten, wenn neue Heizung dann kommt, bleibt bei dieser Wärmepumpe, zumal ja auch die Förderungen zunächst bestehen bleiben sollen.
Ich würde genauso weiter vorgehen, wie ich jetzt ohne dieses neue Gesetz vorgegangen wäre. Ich würde mir eine Beratung suchen und würde dann mit der Beratung gemeinsam entscheiden, ob die Wärmepumpe wie bei den meisten Haushalten die beste Lösung ist oder ob es eine andere gute Lösung gibt, die ich dann nehme. Das ist übrigens auch noch so ein Punkt. Also bisher ist es ja so, wenn ich eine neue Heizung einbaue, kann ich auch Beratung in Anspruch nehmen. So muss ich sogar zum Teil Beratung in Anspruch nehmen. Und auch da wird dann die Beratung, muss gerade bei Öl- und Gasheizung nicht in Anspruch genommen werden. Also die Leute werden sozusagen beratungsfrei in eine Situation geschubst, wo das sehr, sehr teuer werden kann in Zukunft. Finde ich auch nicht so eine gute Idee.
Warum sind eigentlich Wärmepumpen in Deutschland teilweise doppelt so teuer wie zum Beispiel in Österreich? Hängt das auch mit der Förderung zusammen?
Es hängt womöglich auch mit der Förderung zusammen. Ist ja immer schön, wenn es eine Förderung gibt, dann greifen die Anbieter, also sowohl die Wärmepumpenhersteller als auch die Klempner das ab. Viele deutsche Wärmepumpen werden zum Beispiel in Polen hergestellt. Da sind die größten Fabrikationen. Es sind alles deutsche Hersteller, zum Teil Weltmarktführer. In Deutschland wird das dann immer teurer gemacht. Da gibt es auch einen Teil Regularien, die das teuer machen. Aber es ist eben auch so, dass das schön ist, wenn es so eine Förderung gibt und dann wird das mitgenommen. Das war auch Anfang 2022, 2023 konnte man das sehen. Ich habe so Haushalte gehabt, die mir gesagt haben, ich habe 2021 die Wärmepumpe angeboten bekommen. Jetzt kriege ich die gleiche Wärmepumpe zum doppelten Preis angeboten, weil es halt so aussah, als ob man die zum doppelten Preis auch verkaufen könnte. Preise vergleichen, sagen wir bei Finanztipp immer, ist wirklich existenziell, essentiell. Machen Sie das, lassen Sie sich da nicht die erste teure Pumpe aufschwätzen. Kann man bei Finanztipp nachgucken, wie man es am besten macht.
Jetzt könnte man ja sagen, gut, dann besorge ich mir meine Wärmepumpe in Polen oder in Österreich und lasse sie dann hier einbauen. Da habe ich aber wahrscheinlich ein Problem mit irgendwelchen Gewährleistungen oder sonst was.
Die erste Frage ist, ob die Standards, die dann da genutzt werden, ob die genauso so gut sind wie in Deutschland. Und der zweite Punkt ist, dass der Klempner oder der Elektriker, der es einbaut, dann die Gewährleistung womöglich nicht und dann übernehmen will. Zum Teil ist es natürlich auch hier wieder so, dass das so ein Luxusgut ist. Ich habe bei Kollegen in der Presse gelesen, dass jemand sozusagen wie so ein Porsche vor der Tür die besonders schicke Wärmepumpe direkt neben der Eingangstür installieren wollte.
Lassen Sie uns noch einen kurzen Schlenker machen. Auch im neuen Erneuerbare Energiengesetz vorgesehen, jetzt Meldung des Tages, Katharina Reiche, also damit die Bundesregierung, will die Solarförderung streichen für Privathaushalte. Da geht es also um die kleinen Panels auf dem Dach oder am Balkon. Welche Konsequenzen würde das haben?
Das würde erstmal die Konsequenz haben, dass die Leute mit dem normalen Dach, die da ein paar Zellen drauf bauen, jetzt kein Geld mehr aus der EEG-Umlage bekommen. Und das bedeutet wiederum, dass sich das deutlich schlechter rechnet. Wenn die das auf dem Markt verkaufen sollen, dann sagen sie halt jedem Hausbesitzer, er muss sich irgendwie so einen Marktteilnehmer suchen, der das für ihn abkauft. Das im Augenblick gibt es die nicht, ist auch keine gute Idee. Und Frau Reiche hat ja sowieso, wie soll ich sagen, eine Geschichte. 2009 bis 2013 war sie Staatssekretärin im Umweltministerium, war für die Energiepolitik zuständig und hat die deutsche Solarindustrie in der Zeit ruiniert.
Also ich sage unterm Strich, gut, dass der Frühling vor der Tür steht.
Ja, und vielleicht kriegen wir das mit der Solarförderung ja auch noch anders hin. Das muss ja nicht so sein.
Danke.
Bitte.
Wie es ausgeht, das entscheidet eigentlich die kommende Woche. Die kommende Woche ist die entscheidende Woche dafür, wer danach am 8. März die Nase vorn hat.
Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg wird es plötzlich richtig spannend. Lange sah es ja so aus, als hätte die CDU die Nase weit vorn. Hier sehen wir die beiden Spitzenkandidaten Manuel Hagel links von der CDU, Cem Özdemir von den Grünen rechts. Aber in der neuesten Umfrage von Infratest DIMAP sieht es plötzlich ganz anders aus. 28% für die CDU und 27% für die Grünen. Auch bei der Forschungsgruppe Wahlen liegen die beiden nur noch 2% auseinander. Fragen wir nach bei Insa-Chef Hermann Binkert. Wie erklärt sich dieser plötzliche Aufholjagd von Cem Özdemir und den Grünen?
Also die Aufholjagd der Grünen ist ja nicht ganz plötzlich. Also wir hatten im Oktober noch einen Abstand zwischen Union und Grünen von 14 Prozentpunkten zugunsten der Union. Das ist bei uns geschrumpft auf 6%. Man merkt, es gibt einen Trend, die Schere schließt sich. Ich würde im Moment immer noch davon ausgehen, dass die Union am Ende vorne ist, aber zugegebenermaßen hat sich die Zustimmung für die Union verringert und die für die Grünen noch deutlicher erhöht.
Ja, jetzt sind wir natürlich auf der Suche nach den Gründen dafür. Könnte es sein, ich schiebe sie mal hier kurz zur Seite und zeige mal ein paar Dinge, die passiert sind in der Zwischenzeit. Und zwar gab es dieses Video auf Instagram, das eine Grünen-Politiker Zoe Meyer gepostet hat. Da sehen wir Manuel Hagel als 29-Jährigen und da schwärmt er über die rehbraunen Augen eines 16-jährigen Mädchens. Kann es sein, dass ihm das wirklich geschadet hat?
Also die Aufholjagd der Grünen startete schon vorher. Also nicht erst mit dem Bekanntwerden dieses Videoschnipsels von Manuel Hagel. Also das ist nicht, das daran alleine festzumachen, das würde zu kurz greifen. Ich glaube, es gibt auch noch eine andere Entwicklung. Die FDP wird stärker. Sie hat um die 5%-Hürde gekämpft. Wir sehen sie aktuell sicher im Landtag. Das sind natürlich auch Stimmen, die hauptsächlich der Union verloren gehen.
Es gibt noch ein paar andere Indizien, auf die ich noch mal eingehen will. Und zwar sehen wir hier, das ist nicht das aktuelle Hochzeitsfoto, aber das ist Cem Özdemir bei den Bayreuther Festspielen zusammen mit seiner jetzigen Frau. Er hat gerade geheiratet und getraut wurde er von diesem Herrn, von Boris Palmer, dem Oberbürgermeister von Tübingen. Interessanterweise wurde der ja bei den Grünen rausgekickt, ist aber jetzt der große Wahlkampfhelfer für Cem Özdemir. Glauben Sie, dass das auch nochmal richtig Schwung gegeben hat? Also zum einen so eine Promi-Hochzeit und zum anderen die Wahlkampfhilfe des wirklich ja sehr beliebten Boris Palmer in Baden-Württemberg.
Also klar, Palmer ist beliebt, Özdemir ist beliebt, die Persönlichkeitswerte von Özdemir sind stärker als die von Hagel. Trotzdem, glaube ich, darf man nicht verkennen, dass auch die Parteien da mitspielen. Und es wird für Özdemir darauf ankommen, ob er es schafft, aus dem Lager links der Mitte, jetzt also von SPD und Grünen, noch Stimmen zu bekommen, um praktisch näher an die Union ranzukommen. Also ich glaube, es geht jetzt letztlich für beide Kandidaten darum, Stimmen zu mobilisieren und möglichst viel aus dem Bereich, den sie selbst gewinnen können, noch zu gewinnen. Sie also Wechselwähler, das ist jetzt relativ schwierig, sondern man muss schauen, dass man die eigenen Leute zu sich bekommt, also Wechsel im eigenen Lager ermöglicht.
Ja, Herr Winkert, Sie haben die Persönlichkeitswerte angesprochen. Da sehen wir einen auch meilenweiten Unterschied. Also ich blende das gerade hier ein. Cem Özdemir 42%, wenn man den Ministerpräsidenten direkt wählen könnte. Und Manuel Hagel 21%, also nur die Hälfte sozusagen. Ist das am Ende in Baden-Württemberg, läuft es dann doch auf einen Persönlichkeitswahlkampf hinaus und gar nicht so sehr auf einen Parteienwahlkampf?
Also Özdemir liegt ja auch deutlich unter den Werten, die Winfried Kretschmann hat, der
jetzige Ministerpräsident.
Das muss man auch mitsehen. Also 41% ist ein guter Wert, aber kein überragender. Und es ist natürlich so, dass Manuel Hagel, der nicht der Landesregierung angehört, sondern Fraktions- und Parteichef der Union ist, natürlich weniger Möglichkeiten hatte, jetzt Politik gestaltend mitzuwirken. Und insofern hat er diesen Amtsbonus, den Özdemir hatte als Bundesminister, sowas hatte er nicht. Und dann ist er auch mit 37 Jahren ja noch vergleichsweise jung. In Bayern könnte er zum Beispiel gar nicht kandidieren als Ministerpräsident.
Ja, das stimmt. Gut, also eine schwarz-grüne Regierung beziehungsweise eine grün-schwarze Regierung haben wir jetzt in Baden-Württemberg schon seit 10 Jahren im Prinzip. Jetzt könnte es sich vielleicht umdrehen und es ist dann schwarz-grün. Gibt es überhaupt irgendwelche anderen Optionen noch?
Also Herr Hagel hat ja immer wieder gesagt, dass er auch eine Deutschlandkoalition gut fände. Das heißt also Union, SPD und FDP. Das würde aktuell noch nicht ganz reichen, aber es ist also eine Option, die da zumindest politisch ins Gespräch gebracht wurde. Da muss man schauen, wie es nachher am Ende ausgeht. Aber es deutet viel darauf hin, dass es eben schwarz-grün oder grün-schwarz werden könnte, was es eben auch schwierig macht für die Leute, weil es diese große Auseinandersetzung gar nicht gibt. Und das ist so ein bisschen auch ein Dilemma, vor dem wahrscheinlich der CDU-Spitzenkandidat steht, dass er einerseits will, dass die CDU führend regiert, aber es klar ist, dass es in derselben Farbkonstellation mutmaßlich weitergeht. Und das erschwert natürlich auch ein Stück weit den Wahlkampf.
Ja, in der Tat, die große Konfrontation war nicht da. Özdemir ist Hagel sogar beigesprungen, als dieses Video veröffentlicht wurde. Ja, das ist in der Tat.
Aber von den Grünen nicht wurde.
Ja, ja,
von den Abgeordneten. Von den Grünen veröffentlicht wurde, ist natürlich insgesamt eine ganz gute Taktik, wenn dann sich der Spitzenkandidat davon distanziert. Aber gleichzeitig ist es trotzdem in der Welt.
So ist es, ja, genau. Also da ist praktisch der Feuerwehrmann irgendwo indirekt auch der Brandstifter, ja.
Ja. Gut, Herr Minkert, es wird auf jeden Fall eine spannende Woche und ein spannender nächster Sonntag.
Herr Kausch, und es bewegt sich ja auch viel. Also man darf ja nicht vergessen, wir wissen ja von letzten Wahlen, dass ein Viertel der Wähler sich in der Woche vor der Wahl und am Wahlwochenende entscheidet. Das heißt also, wie es ausgeht, das entscheidet eigentlich die kommende Woche. Die kommende Woche ist die entscheidende Woche dafür, wer danach am 8. März die Nase vorn hat.
Ja, also, dann werden wir sicher nächste Woche nochmal sprechen und natürlich vor allem auch am Wahlsonntag dann, wenn wir bei Bild hier natürlich auch groß darüber berichten. Vielen Dank, Herr Winkert.
Vielen Dank, Herr Kausch.
Aus der Partei wird so mit Dreck geworfen, die bewerfen sich innen drinne gegenseitig derartig mit Dreck, dass die Journalisten oder die Medien oder die Mainstream-Medien, wie die AfD das gerne nennt, sitzen nur unter einem Feigenbaum und die reifen Früchte fallen uns in den Schoß.
Die AfD sorgt verlässlich für Schlagzeilen, wochenlang Berichte über Vetternwirtschaftssümpfe. Dann gestern pfeift ein Gericht den Verfassungsschutz zurück. Die AfD darf vorerst nicht als gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Und heute schon wieder die nächste Volte. Bildchefautor Peter Tiede hat den Artikel gerade geschrieben.
Ja, Ermittler sichern Unterlagen von AfD-Politiker Kra. Das ist er und wir kennen ihn alle, ist einer der größten Skandalnudeln, die die AfD zu bieten hat. Eigentlich ein hochintelligenter Mann, aber halt verstrickt bis zur Halskrause. Es wird gegen ihn ermittelt oder liegen Verdachtsfälle vor, sowohl im Zusammenhang mit russischen Oligarchen als auch mit China. Das hier ist sein ehemaliger Mitarbeiter, Guo. Der ist im vorigen Jahr verurteilt worden als China-Spion, ist überführt worden. Und der Verdacht ist, dass Maximilian Kra tiefer drinsteckt im China-Sumpf, als er selber zugibt. Und deswegen wurden heute Unterlagen unter anderem bei seinem Anwalt abgeholt. Und man ist auf der Spur des Geldes. Es soll irgendwo China-Zahlungen gegeben haben und die versucht man jetzt zu finden, die Belege dafür. Es bleibt spannend mit dieser Partei.
Follow the money.
Follow the money.
Wie damals bei Watergate. So, aber die gute Nachricht für die AfD war ja gestern erstmal der Hammer vom Kölner Gericht, Verwaltungsgericht war es.
Ja.
Der Verfassungsschutz darf die AfD nicht als gesichert rechtsextrem zunächst mal einstufen. Das ist ja Nancy Faeser gewesen aus der Ampelregierung, die da vorgeprescht war. Und jetzt gibt es Probleme.
Ja, gibt es massive Probleme. Also erst einmal freuen wir uns, dass unser Rechtsstaat funktioniert, dass unsere Verwaltungsgerichte noch ordentlich, sauber ihre Arbeit machen. Denn die haben relativ klar gesagt, das, was das Bundesamt für Verfassungsschutz als Gesamtgutachten über die gesamte AfD und alle ihre Verbindungen aufgeschrieben hat, auf, glaube ich, 2000 Seiten, das reicht nicht aus. Das ist alles nur zusammengesammeltes Zeug, keine Interna drin und das reicht nicht für diese Einstufung. Und das ist erstmal eine gute Nachricht, nicht nur für die AfD, sondern auch für unseren Rechtsstaat. Und es ist eine wirkliche Klatsche für den Staat. Denn wenn der Staat so daneben greift, mit solchem Brimborium, so eine so schwerwiegende Entscheidung verkündet, Das war ja nicht nur das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das hat ein Gutachten geschrieben. Oben drüber gibt es ein Bundesinnenministerium. Und das ist zuständig für die fachliche Prüfung, die Fachaufsicht. Und die hätten das Ding prüfen müssen. Nun kam diese vorgezogene Bundestagswahl. Dann war klar, Frau Faeser wird nicht mehr Innenministerin. Was macht sie an ihrem vorletzten Wochenarbeitstag, bevor die neue Regierung vereidigt wurde? Sie gibt allein, im Alleingang, die Einstufung als gesichert rechtsextrem bekannt, ohne vorher ihr Ministerium fachlich prüfen zu lassen. Also die Fachaufsicht hat nicht drauf geguckt, die Ministerin hat entschieden. Und damit steht der Staat da als politisch motivierter Staatstäter, der sich dem Verdacht preisgibt, dass er um einen politischen Gegner, also jedenfalls Frau Faeser, um einen politischen Gegner platt machen zu können, aus ideologischen Gründen politische Entscheidungen trifft. Und das ist gefährlich.
Überall dem steht ja auch die Diskussion über das AfD-Verbotsverfahren. Ja. Ist es damit vom Tisch, würdest du sagen?
Also wenn das Gericht gibt sehr deutliche Hinweise. Das war ja gestern nur ein Beschluss in einem Eilverfahren. Das Hauptsacheverfahren, das eigentliche Gerichtsverfahren steht noch aus. Aber die Hinweise, die das Gericht in der Urteilsbegründung gegeben hat, die sind so deutlich. Und die sagen nichts anderes als, das reicht nicht aus. Und wenn ihr nicht mehr habt im Hauptsacheverfahren, dann wird das nichts hier. Und mehr können nur die Offenlegung oder die Darlegung von internen Informationen aus der AfD sein, verdeckt gesammelte Informationen, die das Bundesamt für Verfassungsschutz als Inlandsnachrichtendienst ja sammeln kann. Die Partei ist als Verdachtsfall eingestuft, damit kann die nachrichtendienstlich bearbeitet werden. Und all das hat man nicht vorgelegt. Also wenn jetzt der Verfassungsschutz noch eine große Überraschung hat, also noch ein Geheimdossier aus dem Ärmel zieht, dann kann sich der Fall noch mal ändern. Aber bisher sieht es nicht so aus.
Ja, ich glaube, das Verbotsverfahren würde dann schwierig, denn das basiert ja letztendlich genau darauf.
Und es ist noch ein Unterschied, ob du eine Partei als gesichert rechtsextremistisch einstufst oder ob du die Partei dann noch verbietest. Das ist noch mal eine nächste Stufe. So, und wenn man dann gestern Stimmen aus dem Deutschen Bundestag gehört hat, wie aus der SPD, man müsse sich jetzt einfach mehr anstrengen, um die AfD verbieten zu können, dann wird es wirklich schwierig, weil dann geht es weiter in den Verdachtsfall rein, dass da politisch motiviert agiert wird. Es ist gar kein Zweifel, die AfD ist voller Rechtsextremisten. Die werden auch geduldet. Es gibt auch Strukturen. Aber die Frage ist halt, wie viele Rechtsextremisten braucht es und wie müssen die organisiert sein, damit die Gesamtpartei quasi zu einer Putschtruppe erklärt werden kann. Weil ein Verbotsverfahren geht nur, wenn du nachweisen kannst, dass sie aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeiten, also einen Putsch, einen Systemwettwechsel anstreben. So, das ist eine verdammt hohe Hürde und da reicht es nicht aus, wenn sich Politiker mehr anstrengen. Da müssen Beweise auf den Tisch. Das ist das schärfste Schwert, das es gibt im politischen Kampf. Und das darf man nicht so einfach machen. Es wäre mehr geholfen, wenn weniger so ein Quatsch passiert wie von Frau Faeser. Weil dann hat die AfD auch weniger Wind in den Segeln.
Das Bild zuckt immer schon ganz nervös bei dem.
Der Text wird bearbeitet.
Wird bearbeitet und dadurch erneuert sich das immer. Letzte Frage dazu. Das ganze Vetternwirtschaftsproblem hat die AfD natürlich trotzdem weiter an der Backe.
Das hat sie in der Backe, aber wir werden jetzt mal in den Umfragen in den nächsten Wochen sehen, ob es die Hardcore-Anhängerschaft überhaupt interessiert. Die AfD macht daraus natürlich eine große Verschwörungserzählung. Jetzt vor Landtagswahlen würden die Medien losziehen und Dreck sammeln. Die Wahrheit ist aber, nee, die Medien ziehen gar nicht los, sondern aus der Partei wird so mit Dreck geworfen. Die bewerfen sich innen drin gegenseitig derartig mit Dreck, dass die Journalisten oder die Medien oder die Mainstream-Medien, wie die AfD das gerne nennt, sitzen nur unter einem Feigenbaum und die reifen Früchte fallen uns in den Schoß. Die AfD ist innen drin so zerstritten, dass die sich gegenseitig anschwärzen und da wird auch noch einiges kommen und ich bin mal gespannt. Also eine weiße Weste hat bei der Schlammschlacht momentan kaum noch jemand in der Partei.
Also, immer wieder neue Schlagzeilen.
Danke AfD.
Danke Peter.
Das Alarmierende, und das hat auch Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, heute angesprochen, ist Februar der erste Monat, wo dann so ein Frühjahrsaufschwung einsetzen sollte. Also wo man dann wieder merkt, okay, es geht wieder nach oben. Genau das sehen wir jetzt in diesem Jahr im Februar eben nicht.
Mehr als 3 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Die Nachricht hat heute Morgen wieder mal für Schockwellen gesorgt. Marius Kirmeier hat den Artikel geschrieben bei Bild. Marius, was sind die Hintergründe?
Ja, die Hintergründe sind tatsächlich, jeden Monat veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit so die aktuelle Arbeitsmarktlage. Und da war es jetzt wieder soweit Ende Februar. Und wir sehen, wir bleiben auf Rekordniveau. Wir waren im Januar ja schon bei knapp über 3 Millionen und wir bleiben auch bei über 3 Millionen. Wir haben jetzt im Februar insgesamt 3,07 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Das ist der höchste Wert jetzt seit 12 Jahren mittlerweile.
Was sind die Hintergründe? Warum?
Tatsächlich, der Hintergrund ist vor allem, und das sieht man auch ganz schön hier in diesem Monatsbericht, dass vor allem einzelne Industrien oder vor allem die deutsche Industrie massiv wegbricht, also dort die Arbeitsplätze massiv wegbrechen. Wir sehen hier zum Beispiel beim verarbeitenden Gewerbe, insgesamt 180.000 Stellen sind da jetzt innerhalb von einem Jahr verloren gegangen, darunter auch ganz viel in der Metallindustrie. Und das sind natürlich Jobs, das sehen wir einen Strukturwandel in Deutschland ganz massiv, dass quasi die Industrie wird immer schwächer. Wir sehen das auch, dass zum Beispiel in der Industrie die Vollzeitbeschäftigung noch mal überproportional sinkt und stattdessen tatsächlich mehr Teilzeit kommt, was in der Industrie bisher sehr unüblich war. Und das, was, glaube ich, auch volkswirtschaftlich uns so ein bisschen alarmieren muss, ist, wo wächst es eigentlich? Also wo habe ich Stellenzuwachs?
Und dann schaue ich, und wo ist das dazugekommen?
Genau, richtig. Und ganz massiv Stellen sehen wir hier, sind dazugekommen Pflege und Soziales, Gesundheitswesen und öffentliche Verwaltung. Das sind so die Top-3-Branchen, wo neue Stellen geschaffen werden. Und das ist natürlich auch das ist alles staatlicher oder zumindest sehr staatsnaher Bereich. Also gerade auch Pflege und Soziales.
Also zum einen keine wirkliche Wertschöpfung. Und zum anderen eigentlich da, wo wir ran wollen, ne?
Ja, völlig richtig. Da, wo wir ran wollen. Ich meine, das war auch das politische Versprechen. Man möchte gerade im öffentlichen Dienst oder in der öffentlichen Verwaltung eher Stellen einsparen. Damit ist ja auch die CDU im März angetreten. Und wir sehen eigentlich bisher einen total gegenteiligen Effekt.
Gibt es auch schon irgendwelche Hinweise darauf, dass KI eine Rolle spielt, also Arbeitsplätze killt?
Also diese KI ist jetzt, die Bundesagentur für Arbeit thematisiert das jetzt noch nicht direkt, aber gerade wenn man sich in der Industrie umhört, ist das natürlich aktuell das Thema. Wo können wir automatisieren mit künstlicher Intelligenz? Wo können wir noch effizienter werden? Und auch gerade wenn man mit den Menschen spricht, ist das natürlich sehr, sehr naheliegend, dass auch hier Stellen wegfallen, wo man dann auch sagt, dann sind wir auch nicht in einer Delle, wo wieder neue Stellen irgendwann geschaffen werden, wenn es wirtschaftlich weitergeht, sondern Stellen, die unwiederbringlich weg sind.
Hat das Ganze auch mit der Saison zu tun, also Wintersaison? Und können wir also hoffen, dass es im Frühjahr besser wird?
Ja, das ist ganz interessant. Also man spricht immer grundsätzlich jetzt davon so, dass die Arbeitslosenzahlen natürlich höher sind, aber das Alarmierende, und das hat auch Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, heute angesprochen, ist Februar der erste Monat, wo dann so ein Frühjahrsaufschwung einsetzen sollte. Also wo man dann wieder merkt, okay, es geht wieder nach oben. Genau das sehen wir jetzt in diesem Jahr im Februar eben nicht. Also dieser Frühjahresaufschwung bislang zumindest bleibt eigentlich vollständig aus.
War ja auch kalt. Jetzt kommt das erste warme Wochenende. Hoffen wir auf den warmen Aufschwung. Danke, Marius.
Danke.